Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Windenergiemacher Podcast, dem Podcast für alle, die die Energiewende aktiv mitgestalten und vor allem digital beschleunigen wollen. Heute sprechen wir mit einem Mann, der weiß, wie man große Dinge sicher von A nach B bringt, auch wenn sie 60 Meter lang, 80 Tonnen schwer und alles andere als handlich sind. Andreas Fevele ist Geschäftsführer der Transway Internationale Spedition GmbH, einem erfahrenen Logistikunternehmen, das sich nun auch im Ökosystem der Windenergie positioniert. In unserem Gespräch geht es darum, warum sich Transway trotz noch geringer Spezialisierung im Bereich der Windenergie als neutraler, verlässlicher Logistikpartner empfiehlt, was Andreas persönlich an der Windbranche fasziniert und wie er sich mit seinem Unternehmen aktiv in der Initiative Windenergiemacher Hub engagiert, um gemeinsam mit Partnern echte Mehrwerte für Käufer von Windkraftanlagen zu schaffen. Natürlich sprechen wir auch über die aktuellen politischen Herausforderungen, die die Logistikbranche 2025 prägen. Von geopolitischen Spannungen und Handelskonflikten bis hin zu regulatorischen Unsicherheiten und plötzlich auftretenden Problemstellungen, die oft mehr als Pragmatismus erfordern. Und zu guter Letzt die verrückteste Geschichte, die Andreas in seiner gesamten Karriere bisher erlebt hat. Ein Highlight, das Sie definitiv nicht verpassen sollten. Also, an Bord kommen, zurücklehnen und viel Spaß mit dieser spannenden Folge mit Andreas Fevele von Transway.
Dieser Podcast wird produziert von Pregondo, die Medienagentur für deinen Content.
Ja, lieber Andreas, erstmal herzlich willkommen hier bei uns im Windenergie-Marvel-Podcast. Freut mich, dass wir hier zusammen sind. Ja, in der Einleitung habe ich das ein oder andere ja schon zu dir gesagt, aber erzähl doch mal selber, wer du bist, was du machst und was dich hier so umtreibt im Kinzig Valley.
Ja, erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Endlich auch mal auf dem heißen Stuhl. Und ja, zu meiner Person. Wer bin ich? Was mache ich? Mein Name ist Andreas Pfefferle, 36 Jahre alt, gelernter Speditionskaufmann und Geschäftsführer bei der Transway Internationalen Speditions GmbH und Inhaber der Transway Holding. Wir sind in der Internationalen Speditions GmbH ein mittelständisches Unternehmen mit 17 Mitarbeitern und wir beschäftigen uns hauptsächlich mit der Seefrachtspedition und verstehen uns auch als Projektlogistiker. Und zusammen mit meiner Kollegin, der Meider, mache ich das jetzt in zweiter Generation. Wurde vor 40 Jahren von meinem Vater gegründet. Die Transway Internationale war tatsächlich der Ursprung der gesamten Transway-Gruppe und die Meider eben auch ein Transway-Gewächs, hat bei Transway ihr Praktikum gemacht, ihre Ausbildung, jetzt Geschäftsführerin. Und ja, wir machen das in zweiter Generation und machen es sehr, sehr gerne.
Ich kann mich erinnern, der Josef, dein Vater, das Unternehmen gegründet hat. Den hatte ich damals vor, ich weiß nicht, schon 12 oder 13 Jahre her, mal gefragt, genau, was Transway eigentlich so macht. Und er hat es einfach so beschrieben mit Reisebüro der Seefracht und der Reisebüro. Ne? So, genau, sag vielleicht kurz was generell zu Transway nochmal und vor allem, wer euch so beauftragt, was so die Kundenherausforderungen in der Regel sind.
Reisebüro für Güter trifft es eigentlich auf den Punkt. Ne? Das ist auch das, was, wenn wir Praktikanten oder neue Azubis haben, das ist der erste Satz, den die hören, wenn die fragen, was macht ihr eigentlich? Genau das. Wir fungieren als Europaspediteur, bedeutet, wir agieren nicht nur deutschlandweit oder haben deutschlandweit unsere Kunden, sondern wir agieren über ganz Europa hinweg, aber eben halt auch viel im Ausland. Also viele unserer Kunden sitzen auch im Ausland, sind dann auch dementsprechend die Frachtzahler. Aber wenn ich unsere Kunden definieren müsste oder einordnen müsste, würde ich sagen, das sind überwiegend auch Mittelständler oder größere Mittelständler teilweise, die abseits der Norm, also die Norm ist, es muss immer günstig, es muss immer schnell sein, aber das sind vor allem Kunden, die Lösung brauchen, Lösung, wo es vielleicht noch keine Lösung gibt. Und die einen entsprechenden Service brauchen. Bedeutet, die wollen einen Ansprechpartner, die wollen wissen, mit wem sie sprechen und die wollen Tag und Nacht eigentlich jemanden haben, den sie anrufen können, den sie antickeln können, wenn sie eine Frage haben etc. Und jemand, der sich wirklich über den gesamten Prozess, über diese gesamte Supply Chain mit diesem Fall befasst und über diesen Fall Bescheid weiß. Und das ist teils auch einfach der große Unterschied, ne, zu den Global Playern.
Ja, wir haben uns ja schon oft ausgetauscht, auch zu den Dienstleistungen, die ihr anbietet. Und wie du weißt, ich bin so ein Freund der Spezialisierung. Und ich weiß, was hast ja schon einige Stories erzählt, was ihr da alles schon so transportiert habt, verrückte Sachen. Kommen wir nachher auch nochmal zu so einem Fall, den du näher beschreibst. Und ich kann mich erinnern, vor vier, fünf Jahren, das ist bestimmt schon her, der Josef mal gesagt, ja, wir haben ja auch irgendwie eine Anfrage aus der Windbranche, da geht es um Rotorblätter, meine ich, irgendwas war mit Rotorblätter, die von A nach B gebracht wurden, unabhängig jetzt von windturbine.com. Aber da haben wir eigentlich nie, verrückterweise, uns näher darüber unterhalten, wie wir diese Kooperation erweitern können, was wir jetzt ja tun. Das war damals mit Josef, weiß ich noch, da warst du aber auch schon dabei. Deswegen die Frage an dich jetzt, also was reizt dich beziehungsweise euch, Maida und du vor allem an dieser Windbranche und was qualifiziert euch vor allem als Dienstleister, da ja der Herr doch relativ wenig Erfahrung in dem Bereich hat?
Als allererstes reizt uns die Herausforderung tatsächlich. In dem Bereich, wo es darum geht, eventuell auch gebrauchte Windkraftanlagen zu transportieren, da gibt es noch gar nicht so viel Know-how. Also bei dem Transport von neuen Windkraftanlagen, da gibt es schon ganz genaue Strukturen, was Logistik betrifft. Also da gibt es Systeme, die funktionieren, was den Transport von gebrauchten Windkraftanlagen angeht. Da gibt es noch gar nicht so viel. Da gibt es auch gar nicht so viel Know-how. Für uns ein neues Feld, auf dem wir uns austoben möchten, wo wir unsere Gedanken oder unsere Kreativität mit reinbringen wollen. Aber es ist wirklich die Herausforderung. Unser Butter- und Brotgeschäft besteht ja nach wie vor so aus diesem Standardgeschäft, würde ich es nennen. 20 Fuß, 40 Fuß von A nach B oder Stückgut von A nach B. Das ist allerdings ein sehr undankbares Geschäft, würde ich sagen. Also wirklich, es geht um Preis, es geht um Schnelligkeit und möglichst günstig, möglichst schnell. Das frustriert auf die Dauer. Und wir wollen, oder dieses Geschäft, dieses Standardgeschäft, das lässt meist gar keinen Platz für Ideen, für Kreativität, für neue Wege gehen oder abseits der Norm denken, ist auch gar nicht gewünscht. Aber wenn es darum geht, solche Projekte zu fahren, da kann man sich wirklich austoben, da kann man auch wirklich zeigen, was steckt denn in einem, was kann man denn logistisch darstellen, ne? Oder was lässt sich denn darstellen? Und diese Herausforderungen anzunehmen und dann entsprechend umzusetzen, Lösungen zu erarbeiten, das macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Und das hat uns über die letzten 40 Jahre schon immer sehr viel Spaß gemacht. Speziell meinem Vater, du weißt es noch, der unfassbar viel Spaß daran hatte, wirklich für Projekte, wo der Kunde sagt, hier, ich habe das produziert und ich habe das verkauft und der Käufer sitzt in Chile, wie kriege ich das darüber? Und dann geht es darum, Lösungen zu erarbeiten, wo es, wie gesagt, noch keine Lösung gibt. Und das macht einfach unfassbar viel Spaß. Und am Ende des Tages ist es natürlich auch irgendwo ein Eigeninteresse, ne? Also gebrauchte Windkraftanlagen zu transportieren, da spielt natürlich der Recycling-Gedanke mit, der Verantwortungsgedanke bezüglich Nachhaltigkeit etc. Und natürlich, klar, ich habe eben schon angesprochen, der Transport von neuen Windkraftanlagen, der besteht bereits, da geht es auch in eine entsprechende Infrastruktur. Bei gebrauchten Windkraftanlagen kommen ja ganz neue Herausforderungen dazu. Der Rückbau, der Wiederaufbau, der Transport, nicht von Fabrik zu Endverbraucher, sondern von Windkraftpark in Buxtehude nach Chile, wo vielleicht noch gar keine Zufahrtsstraßen existieren, wo die Infrastruktur noch gar nicht existiert. Und diese Lösung dann zu erarbeiten, das ist das, was uns unfassbar viel Spaß macht.
Und da nochmal nachzuhaken, hast du ja auch ein Team von wie vielen Mitarbeitern oben?
Insgesamt 17 aktuell.
17 Mitarbeiter, und was ich mal so rausgehorcht habe, ja auch schon gesehen habe, sind das dann Menschen, die dann auf spezielle Destinationen oder Arten von Transport dann spezialisiert sind, weil ich kann mir da schon vorstellen, ne, wenn jemand jetzt eine Windkraftanlage von, keine Ahnung, aus Deutschland, von Deutschland nach Moldawien, oder ihr seid ja spezialisiert auf Südamerika oder generell auch Brasilien vor allem. Nehmen wir mal das Beispiel, ne, weil ihr ja spezialisiert seid auf diese Destination, vor allem Brasilien. Wenn jetzt jemand hier aus der Nähe von Husum seine Anlage, seine gebrauchte, da jetzt hat in Südamerika, in Brasilien einen Käufer gefunden, vielleicht mal so quick and dirty mal so die 1, 2, 3, 4 Handlungen, die ihr dann relativ schnell vornehmt oder wo ihr drauf achtet.
Als allererstes gilt es natürlich, irgendwo die Rahmenbedingungen abzuklären. Ne? Also wenn wir jetzt, wie du gesagt hast, mal als Beispiel Brasilien nehmen, da muss natürlich erstmal geklärt werden, was für Bedingungen herrschen denn überhaupt in Brasilien? Wie funktioniert die Importverzollung? Was besteht dort für eine Infrastruktur, die wir eventuell nutzen können oder auch nicht nutzen können, je nachdem. Und als allererstes steht tatsächlich dieser Netzwerkgedanke dann im Vordergrund, wo du wirklich dir erstmal einen Partner suchen musst, mit dem du vor Ort dann kooperieren kannst und der als Local Hero sozusagen dann vor Ort genau weiß, wie der Hase läuft. Und mit den Leuten musst du dich vernetzen, mit den Leuten musst du dann kooperieren, mit den Leuten musst du dann auch gemeinsam dieses Vorhaben planen. Und wenn das Setting dann erstmal steht, dann kannst du rangehen und kannst den Transport an sich planen. Also dann gehst du zu einer Reederei, zu einem Carrier und sagst, was du vorhast. Guckst, was sind deren Möglichkeiten. Natürlich musst du dich um den Inlandstransport genauso kümmern. Ne? Musst dir einen entsprechenden Partner suchen oder hast eventuell sogar schon einen Partner, mit dem du das stemmen kannst und mit dem du das gemeinsam planen kannst. Wichtig dabei ist, auch bei diesem Netzwerkgedanken, dass du kurze Kommunikationswege hast. Das heißt, du kannst kurzfristig unter Top-Lösungen arbeiten, weil in der Regel ist es so, Kunden stehen unter Zeitdruck und Frachtzahler stehen unter Zeitdruck. Das heißt, du kannst nicht sagen, ich melde mich dann mal in 6 Monaten, wenn ich dann irgendwann mal zu einem Entschluss gekommen bin. Nee, du musst schon Gas geben und da helfen in der Regel unkonventionelle Lösungen. Also wenn du einen Partner dann vor Ort hast und du willst vielleicht alle Parteien mal ins Boot holen oder mit allen gemeinsam sprechen und dann gibt es per WhatsApp eine kurze Abstimmung, man geht gemeinsam in so einen Microsoft Teams Call oder wie auch immer, spricht sich kurzfristig ab, jeder gibt seinen Input und dann kann man meist recht schnell eine Lösung erarbeiten. Und darum geht es in der Regel, ne? Also wirklich schnell einen Lösungsansatz finden, an dem man dann weiter schrauben und weiter das Feintuning betreiben kann und das macht es am Ende aus, ja.
Das heißt, ihr habt dann Vorteile, du hast das Thema Netzwerk angesprochen, wenn ihr einfach vor Ort, also in diesem Land eure Kontakte habt, habt ihr einen Wettbewerbsvorteil dann auch in Sachen Kosten, wo dann auch der Kunde, also der Käufer ist ja in der Regel dann auch, der Käufer von Windkraftanlagen ist ja verantwortlich für den Transport in der Regel. Da hätte ich jetzt Interesse, wenn ich ein Käufer wäre, dass ich mir ein Transportunternehmen raussuche, wo es halt genau schnell und günstig und vor allem zuverlässig dann auch abläuft. Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, was es für eine Bedeutung hat, sondern einen Partner vor Ort zu haben, der gewisse Dinge für euch vielleicht auch hier und da mal pragmatisch, sag ich mal ganz vorsichtig, regelt, ne?
Also bei uns in der Seefahrtspedition speziell, generell in der Logistik, aber in der Seefahrtspedition wirklich ganz speziell, es ist ein unfassbar komplexes Geschäft. Bedeutet, es gibt natürlich immer das Risiko von unvorhergesehenen Kosten oder nicht eingeplanten Kosten. Das gilt es, in keinem zu ersticken, beziehungsweise alles dafür zu tun, dass diese Kosten nicht entstehen. Das heißt, man gibt einen Transportpreis raus, wenn man alles durchkalkuliert hat, sagt dem Kunden, kostet die Summe XY. Wäre natürlich äußerst unangenehm, wenn man während des Transports oder nach Abschluss des Transports zum Kunden geht und sagt, sorry, der und der Umweltfaktor kam mit dazu oder die und die Einflussfaktoren und deswegen kostet jetzt die Summe XY zusätzlich. Kann passieren, sollte man aber tunlichst vermeiden. Und da ist es halt einfach wichtig, dann wirklich, wie du eben gesagt hast, einen Partner vor Ort zu haben, der dann dir genau sagen kann, was die Gegebenheiten vor Ort sind. Einfuhrbestimmungen, die Zölle, die anfallen, die lokale Infrastruktur. Wenn wir von hier aus einen Transport von der Windkraftanlage ins Hinterland in Brasilien planen würden und das einfach mal annehmen, dass dort eine Straße existiert, dass dort ein LKW langfahren kann, dann kann man sich schwer täuschen. Und am Ende ist das eventuell gar nicht in der Form möglich, wie man es sich vorgestellt hat. Dann stehen die Anlagen irgendwo rum, müssen eingelagert werden, bis eine Lösung gefunden ist. Das alles kostet viel Geld und verbraucht natürlich auch viel, viel Zeit, die man eventuell gar nicht hat. Und da ist es enorm von Vorteil, wenn du einfach jemanden vor Ort hast, der dir genau sagen kann, was die Gegebenheiten sind und dir sagt, was ist möglich, was ist nicht möglich. Und mit dem Partner dann gemeinsam, wie gesagt, die Lösung erarbeiten, dass man dann möglichst ohne Verzögerung, ohne Zusatzkosten diesen Transport durchführen kann.
Stichwort ja, Netzwerk, also eigentlich ein schöner Übergang zu dem nächsten Punkt. Netzwerk. Ich hatte ja selbst vor 2-3 Jahren auch das Bedürfnis gehabt, hier, wir nennen das ja Windenergiemacher-Hub, deswegen auch der Podcast, motivierte Unternehmen zusammenzuziehen, die vor allem die Prozesse in dieser Windbranche beschleunigen, vor allem auch digital und in Partnerschaft. Also nach dem Motto 1 plus 1 gleich 3. Da sind mittlerweile tolle Unternehmen dabei. Du bist auch hinzugekommen, Andreas, als auch Neuling in der Branche, sagen wir es mal so. Ne? Deswegen hatten wir auch eben darüber gesprochen, was dich da so reizt und was euch dann auch unterscheidet, vielleicht von dem einen oder anderen Transportunternehmen, was da schon am Start ist. Was war denn deine Motivation, hier zu dieser Initiative dazuzukommen? Und genau, wie wollt ihr euch einbringen?
Dann muss ich, glaube ich, auch ein bisschen weiter ausholen, auch ganz ehrlich sein. Wenn du mich vor 5-6 Jahren gefragt hättest, willst du Teil des Netzwerks sein, hätte ich vielleicht noch Nein gesagt, weil ich war, um ehrlich zu sein, damals zu Beginn gar kein großer Fan vom Netzwerken und von ja, Netzwerk betreiben in irgendeiner Form. Ich habe das oftmals für heiße Luft gehalten und habe dann aber irgendwann gemerkt, ja, warte mal, das, was wir tagtäglich tun, ist doch nichts anderes als Netzwerken. Also wenn wir mit Partnerspeditionen überall auf der Welt arbeiten, mit Agenten etc. zusammenarbeiten, dann ist es ja nichts anderes als Netzwerken. Also du suchst hier Leute, die ein entsprechendes Know-how haben, mit denen vernetzt du dich und dann gibt es Synergien oder beziehungsweise Kooperationen. Und so jetzt auch hier bei der Windenergie. Ich bin mega begeistert von diesem Gedanken für einen Transport einer Windkraftanlage von A nach B, alle Parteien mit ins Boot zu holen, die in irgendeiner Weise ihren Teil dazu beitragen können oder ein entsprechendes Know-how mit reinbringen können. Sei es angefangen von einem Gutachten über den Rückbau, über den Transport, den wir in dem Fall darstellen würden, um den Wiederaufbau oder um die Kalkulation dort, wo die Anlage aufgebaut wird. Macht das überhaupt Sinn? Wie sind da die Bedingungen? Kann man die da wirtschaftlich betreiben, die Anlage? Und was ich festgestellt habe innerhalb dieser kurzen Zeit, dass das unfassbar wertvoll ist, weil jeder sich wirklich proaktiv an dieser Geschichte beteiligt, jeder seinen Input liefern kann, wovon die anderen aber schlussendlich nur profitieren können. Es wären Parteien involviert, die miteinander nicht sprechen oder die sich eventuell auch gar nicht kennen, dann führt es automatisch zu langen, komplizierten Kommunikationswegen, eventuell ja auch zu Missverständnissen. Wenn ein Rückbauer eine Windkraftanlage zurückbaut, eventuell mehr oder weniger seefrachtmäßig verpackt, dann dorthin stellt zur Abholung und der Spediteur kommt und sagt, ja, aber warte mal, das habe ich mir irgendwie ganz anders vorgestellt, damit kannst du überhaupt nichts anfangen, ne? Und dann geht das ganze Spiel da von vorne los, bedeutet für den Frachtzahler am Ende auch wieder mehr Zeit und mehr Geld aufwenden. Und das gilt es zu vermeiden, was wir in diesem Konstrukt, in diesem Netzwerkkonstrukt eben vermeiden können, weil wir miteinander sprechen, weil wir uns kennen. Ich meine, nicht lange her, wir haben uns face-to-face gesehen mit ein paar Partnern und man hat da einen gemeinsamen Konsens gefunden. Und wenn die einzelnen Parteien, die ja nahtlos ineinander übergreifen müssen, genau wissen, was die nachfolgende Partei braucht, was die an Spezifikationen haben oder an Bedürfnissen haben, um ihren Teil der Arbeit zu erfüllen, dann sind damit eigentlich schon alle Spatzen gefangen. Also dass diese Synergien, die da entstehen, die können oder werden diesen Transport oder generell dieses Projekt dann schlussendlich erfolgreich machen. Also lassen es erfolgreich werden. Und da hat bei mir wirklich in den letzten 5-6 Jahren ein krasses Umdenken stattgefunden. Ich war damals sehr, sehr konservativ, was das betrifft. Mittlerweile führt für mich gar kein Weg daran vorbei, muss man wirklich sagen.
Hast du vielleicht das jetzt wachgerufen, was dein Vater vor ganz, ganz, ganz vielen Jahren mal in Gang gesetzt hat, der ja wirklich Freund des Netzwerkens ja auch war und tatsächlich seine Firma, so hast du mir das mal erzählt, aber der Josef selbst auch eigentlich über Netzwerke und Netzwerke eigene Partys, die er veranstaltet hat, mit ja, Wettbewerbern sogar, ne, muss man ja sagen, mit Wettbewerbern, mit Kunden, so sein wirklich sein spezielles Netzwerk aufgebaut. Und Ja, du warst jetzt ja bei den Windenergietagen mal dabei, hast ja auch mit in diesem Windenergie-Mache-Hub-Forum dann auch mit vorgetragen, unsere Partner kennengelernt, auch hier face-to-face, hast du ja gerade erwähnt. Was sind für dich so die nächsten, oder wo trifft man dich, auf welchen Veranstaltungen jetzt demnächst, was habt ihr so vor?
Die tatsächlich erste Veranstaltung, die jetzt ansteht, ist die Intermodal in Brasilien. Das ist neben der Transport- und Logistikmesse München eigentlich so die größte Logistikmesse, wo sich natürlich nicht nur Logistiker treffen, sondern natürlich die gesamte Industrie, die in irgendeiner Form einen logistischen Bedarf hat und sich dort entsprechend umschauen, wo man wirklich ins Gespräch kommt. Wir haben das Ziel, ganz klar, dort weitere Partner zu finden, Input und Know-how zu sammeln, weitere Synergien zu schaffen. Es findet auch dieses Jahr noch zwei weitere Messen statt, wo es um Projektlogistik an sich geht, also wo es gerade um den Transport von Windkraftanlagen, von allem, was sich nicht standardisieren lässt, in irgendeiner Form geht. Und das sind so die größten, also das ist unter anderem die Breakbulk-Messe in Bremerhaven, es gibt, beziehungsweise in Rotterdam, gibt zwei Stück. Dann gibt es im Oktober noch die Antwerp XL, nennen die sich. Dort werden wir auch entsprechend vertreten sein, wo es auch um, ich würde sagen, übergroße Logistik geht, um dafür entsprechende Lösungen zu finden. Und ich würde sagen, alles, was in irgendeiner Form logistisch relevant ist, sind wir in irgendeiner Form immer anzutreffen oder irgendwer aus unserem Team. Aber du hast vorhin angesprochen, die Windkraftmesse in Linsdow, die vor kurzem war, die war für uns oder für mich speziell insofern super interessant, um einfach einen Einblick zu kriegen. Und das ist keine Logistikmesse gewesen. Und der Logistikteil hat vielleicht sogar eine untergeordnete Rolle in dem Fall gespielt. Aber für mich als Logistiker ist es wichtig zu verstehen, was sind denn die Schmerzen und die Painpoints der Kunden? Was haben die denn tatsächlich für einen Bedarf? Wie ist deren Denkweise? Wie ist deren Planung? Und nur dann kann ich als Logistiker oder als Projektlogistiker eine Lösung erarbeiten, wenn ich weiß, was braucht der Kunde denn wirklich und was sind seine Bedenken bei sowas oder sein Bedürfnis. Und auf den Messen werden wir auch zukünftig vertreten sein, ganz klar. Und ich bin gespannt, was in den nächsten Jahren noch so ansteht. Und du hast es eben angesprochen, mein Vater, der damals Feiern veranstaltet hat, wo er wirklich alle mit an einen Tisch geholt hat, an so einen Rund, ich würde es fast sagen, so die Ritter der Tafelrunde, wo er nicht nur Kunden eingeladen hat oder Partner, sondern natürlich auch den Wettbewerb mit eingeladen hat. Und das war zum damaligen Zeitpunkt ein sehr, sehr angenehmes Miteinander, ne? Also man hat zwar sich Konkurrenz gemacht, aber man hat irgendwo, jeder für sich hat dem anderen einen entsprechenden Spielraum gelassen und einen entsprechenden Freiraum gelassen zu agieren. Und jeder wusste, wer welchen Kunden betreut und hat entsprechend die Finger davon gelassen. Also es war noch so ein, ich würde fast sagen, so ein Gentleman Agreement, was es damals gab. Das stellt sich heute natürlich alles anders dar tatsächlich und der Markt ist unfassbar groß geworden, die Konkurrenz wächst und der Umgangston ist auch entsprechend rauer geworden, muss man ganz klar sagen, aber nichtsdestotrotz halten wir für uns an diesem Gedanken fest. Wir sind der Meinung, dass das dieser Netzwerkgedanke, dieses familiäre, partnerschaftliche, faire Umgehen miteinander der einzig richtige Weg ist und was aber schlussendlich uns auch natürlich international wettbewerbsfähig macht. Wenn wir uns alle nur selbst ausstechen würden, dann bleiben am Ende einige wenige übrig, die natürlich auf dem internationalen Markt gar nicht so viel reißen könnten, wie wenn man wirklich eine große Gemeinschaft an Leuten hat, die ihren Teil entsprechend dazu beitragen.
Ja, ich kann mir auch das vorstellen, also in solchen wirklich herausfordernden Projektgeschäften wie jetzt Windkraftanlagen, Rotorblätter von A nach B zu bringen, wo man ja wirklich Hand in Hand, du hast es vorhin angesprochen, mit dem Rückbauer zum Beispiel, ne, der muss dann einfach wissen, wie er es verpacken soll, dass ihr das relativ schnell, just in time, dann auch auf eine LKW bekommt. Und wenn man da nicht miteinander kann, also wenn man da nicht sich nicht kennt und vielleicht auch wie man da so rangeht, auch kennt, dann wird es schwierig. Und dieses Standardgeschäft, was du vorhin erwähnt hast, dieser Container, Transporte, die so ein bisschen standardisiert sind, wo alles nur über den Preis läuft, da kann ich mir vorstellen, da ist so Hauen und Stechen und da wird es wahrscheinlich dann auch irgendwie manchmal ekelhaft. Aber hier in diesen, kommst du ja gleich zu der großen Schiffsschraube. Ich bin mal gespannt, was du da nochmal so erzählst, was ihr da so erlebt habt. Also diese riesen Schiffsschraube, ich habe es ja gesehen, das ist ja kein Standardprodukt gewesen. Also da habt ihr mit Sicherheit ja auch, das ja gleich sagen, wie ihr da rangegangen, wie ihr das Problem, also was war die Herausforderung, was war das Problem, ihr habt das gelöst, jetzt gleich, was du dazu sagst. Ja, da muss man eigentlich seine Partner, ne, mit denen muss man nochmal 2, 3 Bier getrunken haben.
Mit Sicherheit. Also eigentlich hast du es gerade gut formuliert. Für uns ist Partnerschaft erstmal alles schön und gut, aber die Nasen müssen einfach passen. Ne? Also man muss sich riechen können, man muss Bock haben, miteinander zu kooperieren. Das ist, kann natürlich nicht immer der Fall sein. Ne? Manchmal gibt es Nasen, die eben nicht zueinander passen, dann ist es eben so. Aber die Welt ist groß, die Menschen sind viele und es wird sich immer jemand finden, mit dem man gerne und gut kooperieren kann. Ja, das Beispiel, was du gerade angesprochen hast mit den großen Schiffsschrauben, da war es genau der Fall. Also wir sollten tatsächlich 4 große Schiffsschrauben aus Norddeutschland nach Brasilien verfrachten. Und jetzt hatten wir natürlich das Glück, in Brasilien arbeiten wir mit einem Partner schon seit 20 Jahren zusammen. Und das ist, ich würde fast sagen, gar nicht mal so üblich in der Branche, dass man so lange mit entsprechenden Partnern zusammenarbeitet. Und über die 20 Jahre ist da eine sehr, sehr vertrauensvolle und sehr partnerschaftliche Kooperation entstanden, was das Zusammenarbeiten natürlich sehr angenehm macht. Wir sehen uns trotz der Entfernung jedes Jahr, eigentlich sogar täglich, wenn man so will, weil die Digitalisierung macht es möglich. Das heißt, wir haben regelmäßige Besprechungen über Microsoft Teams oder per WhatsApp und man spricht miteinander. Und wie gesagt, mehrmals im Jahr sieht man sich dann auch. Jetzt als nächstes, wie gesagt, auf der Intermodal in Brasilien. Auch dort werden wir uns wieder treffen. Und die besondere Herausforderung bei diesen 4 Schiffsschrauben war erstmal gar nicht so erkennbar, würde ich sagen. Also für uns war das zu kalkulieren. Und ich muss dazu sagen, die Maida, meine Kollegin, war in dem Fall das Brain dahinter. Also sie hat das größtenteils geplant. Und die Planung stand sogar relativ schnell. Ne? Wir haben uns dann entsprechend mit den Dienstleistern auseinandergesetzt, mit den Reedereien, mit unserem Partner in Brasilien. Und der Plan stand. Und es war geplant, die 4 Propeller von Norddeutschland nach Rotterdam zu verladen. Von Rotterdam geht's aufs Überseeschiff nach Brasilien, nach Manaus, was ja schon relativ weit im Hinterland in Brasilien liegt. Und ja, wie es natürlich das Murphy-Gesetz will, läuft nicht immer alles so, wie man sich es ursprünglich mal vorgestellt hat. Und dann hat sich am Ende herausgestellt, dass der Transport der Propeller von Norddeutschland nach Rotterdam nicht so verlaufen konnte, wie wir es geplant haben. Also der Transport hätte sehr viel mehr Zeit in Anspruch genommen. Und es konnten nicht alle 4 Propeller auf einmal transportiert werden, was zur Folge gehabt hätte, dass sich das alles in die Länge gezogen hätte. Der Schiffsraum war auf dem Überseeschiff war bereits gebucht und eine Umbuchung hätte wieder Kosten zur Folge gehabt und hätte eine Verspätung zur Folge gehabt. Also mussten wir das umplanen. Der Landweg von Norddeutschland nach Rotterdam kam nicht mehr in Frage, also mussten wir zusehen, dass der Landweg möglichst kurz gehalten wurde. Wir haben uns dann kurzfristig dazu entschieden, den Landweg von Norddeutschland nach Lübeck nur zu nehmen. In Lübeck haben wir es dann auf ein Binnenschiff gepackt und das Binnenschiff ist dann mit allen 4 Schrauben gemeinsam nach Rotterdam gefahren. In Rotterdam wurden die Schrauben dann aufs Überseeschiff umgeladen. So konnten wir das Schiff die geplante Abfahrt einhalten. Es gab keine Verzögerung, es gab keine Zusatzkosten. Und das war die erste Herausforderung, die wir gemeistert haben. Die zweite war, Schiff ist abgefahren, war auf dem Weg nach Brasilien und dann bekommen wir aus Brasilien die Meldung, dass der Wasserstand auf dem Amazonas so niedrig ist, dass das Überseeschiff gar nicht bis nach Manaus hätte durchfahren können. Also ich muss dazu sagen, der Amazonas ist quasi der Eingang gewesen. Über den Amazonas wäre das Schiff dann bis ins Hinterland nach Manaus durchgefahren, so war der Plan. Und ging aber nicht mehr. So, was war der Lösungsvorschlag des Carriers in dem Fall? Der hat gesagt, ich kann am Eingang vom Amazonas im Hafen die 4 Schiffsschrauben entladen. Dort würden sie dann 3 Monate lang stehen, bis wieder mehr Wasser im Amazonas vorhanden ist und das Schiff dann weiterfahren kann.
die Lagerkosten dafür, die wären astronomisch gewesen. Also es waren große Teile. Eine Schiffsschraube war, ich glaube, 54, 55 Tonnen schwer, so in den Dreh. Also es wäre ein enormer zusätzlicher Kostenfaktor gewesen. Also was haben wir gemacht? Auch wieder mit unserem Partner vor Ort. Dann die Möglichkeit gefunden, ein Floating Pier zu nutzen, so nennt sich das. Das ist, man kann sich das vorstellen, wie so eine Art schwimmender Hafen eigentlich. Und dort konnte, das ist relativ im Eingang vom oder im Ausgang vom Amazonas, dort konnte das Überseeschiff anlegen. Da war der Tiefgang noch tief genug. Und dort wurden die Schiffsschrauben dann umgeladen auf ein Binnenschiff mit weitaus weniger Tiefgang und das Binnenschiff konnte dann nach Manaus durchfahren. Also auch da wieder musste man kurzfristige Lösungen finden. Man durfte nicht lange fackeln. Also man darf in solchen Momenten nicht sagen, ich muss mich erstmal mit meinem Gremium zusammensetzen und das kommt erst in 3 Wochen zusammen, weil 2 Leute noch im Urlaub sind, sondern man muss ad hoc eine Lösung finden. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und schlussendlich konnten wir den gesamten Transport, der sich am Ende ja doch als sehr komplex herausgestellt hat, reibungslos über die Bühne bringen. Und ohne, dass irgendwie Zusatzkosten entstanden sind, ohne, dass ein Lieferverzug entstanden sind. Weil man muss sich ja mal vorstellen, bei solchen Projekten, der Empfänger dieser Ware, der muss natürlich Leute irgendwie bereitstellen oder Kapazitäten bereitstellen, um diese Teile zu entladen, beziehungsweise um die weiter zu verarbeiten. Und nichts ist ärgerlicher, als wenn dann da 5, 6, 8 Leute stehen oder irgendein Team steht, was dann überhaupt nicht weitermachen kann, weil die Ware einfach nicht da ist. Und das haben wir gut hinbekommen, würde ich sagen. Und das war bis zu dem Zeitpunkt eins der größten Projekte, würde ich sagen, bei Transfer. Wir arbeiten jetzt aktuell noch an tatsächlich weitaus größeren Projekten. Aber das war schon ein Meilenstein für uns, gerade für Meiler und mich in der 2. Generation. Mein Vater war da, würde ich fast sagen, ein alter Hase. Der hätte das quasi mit links gemacht. Aber für uns war es eine Herausforderung. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht, am Ende auch wirklich erfolgreich diesen Transport durchgeführt zu haben. Und für uns sind diese Herausforderungen immer mit einem Lerneffekt verbunden. Und deswegen sind wir so scharf auf diese Herausforderungen, weil wir lernen unfassbar viel daraus, was wir eben langfristig, nachhaltig dann im Unternehmen zum Einsatz bringen können und für unsere Kunden zum Einsatz bringen können.
Ich habe Bilder in Erinnerung, wie die Maida mit Skizzen über, ja, irgendwie am Hafen da entlang läuft. In Lübeck, wie wichtig ist es für euch bei solchen Projekten auch vor Ort zu sein? Weil ich kenne euch hier, ne? Ihr seid zum größten Teil ja hier im Office, Reisebüro der Seefracht, ne? Muss man nicht ständig selbst verreisen, so habe ich das mir auch wahrgenommen. Aber ihr seid ja tatsächlich ab und zu mal, steigt ihr ins Auto und fahrt irgendwo hin. Und damals, ich kann mich an das Bild erinnern, wo die Maida da war, genau in Rotterdam war und in Lübeck war. Wie wichtig, glaubst du, wird es sein, in der Zukunft auch bei wirklich solchen herausfordernden Projekten und vielleicht auch in der Windbranche, tatsächlich sich das auch mal vor Ort anzusehen, in Brasilien oder in wo auch immer dann die Turbinen hingehen?
Das wird immer super wichtig sein. Ich bin der festen Überzeugung, natürlich wäre das alles möglich, ohne das Büro zu verlassen, gar keine Frage. Aber um wirklich das absolute Optimum rauszuholen, muss ich die Ware gesehen haben, muss ich eventuell auch mit dem Kunden, mit dem Absender oder mit dem Importeur gesprochen haben. Ich muss die Fazilitäten gesehen haben, wie groß ist denn überhaupt der Platz, wo ich das laden soll? Was hat der Kunde für Entlade oder für Lademöglichkeiten? Hat er einen eigenen Kran? Muss ich einen bestellen, etc.? Wir werden uns das niemals nie nehmen lassen, uns wirklich ins Auto oder in den Zug zu setzen und zum Kunden zu fahren, um uns das vor Ort anzuschauen. Zum einen, weil uns als Spediteur natürlich, wenn wir es live sehen können, das Herz aufgeht. Ne? Also wenn in dem Moment, wo wir diese 4 Schiffsschrauben gesehen haben und vor Ort waren und wir sehen, wie das mit dem Portalkran dann aufs Binnenschiff geladen wird, das ist ein Erlebnis für uns. Und wie gesagt, uns geht da das Herz auf. Aber wie gesagt, für mich oder für uns wird das immer eine maßgebliche Rolle spielen, rauszufahren, sich das wirklich live vor Ort anzuschauen. Weil vom Büro aus, klar, man kann es managen, man kann es regeln, man bekommt aber kein Gefühl dafür. Und dieses Gefühl dafür zu entwickeln, dafür muss ich es gesehen haben. Und ja, wir wollen bei uns diese Speditionsdienstleistung gar nicht so durchstrukturiert darstellen, sondern wirklich individuell und flexibel. Und wenn ich weiß, wie der Kunde tickt und was seine Möglichkeiten, was seine Kapazitäten sind oder wie es dann auch an einem Umladehafen jetzt in Lübeck dann aussieht und was die für Möglichkeiten haben, erst dann kann ich wirklich Risiken ausschließen beziehungsweise weiß um die Gegebenheiten und kann auf die entsprechend reagieren beziehungsweise kann die entsprechend mit einplanen. Und insofern, wir werden uns das niemals nie nehmen lassen, rauszufahren. Zum einen natürlich auch mal schön, das Büro verlassen zu können, gar keine Frage. Aber ja, es ist für uns ein Herzenswunsch, tatsächlich wirklich mit dem Kunden selbst in Kontakt zu treten und uns das live vor Ort anzuschauen.
Und dann mal konkret jetzt Windprojekt. So, da gibt es einen Betreiber, der in Norddeutschland jetzt in 3 Monaten seine Anlagen zurückbaut. Wir über die Plattform, im besten Fall haben wir einen Käufer gefunden aus Brasilien. Sagen wir jetzt mal wieder Brasilien, euer Lieblingsland, weiß ich. Besucht ihr dann oder seht ihr auch Sinn drin, den Betreiber vor Ort mal, euch die Anlagen anzugucken, vielleicht mit einem Rückbauunternehmen als Beispiel, mit dem ihr dann kooperiert, sozusagen vielleicht auch gemeinsam euch die Umgebung, ne, weil der Rückbauer muss ja dann wieder, so habe ich verstanden, so zurückbauen, dass ihr dann das relativ schnell auf einen LKW hebt. Also sprich, wenn ihr rausfahrt, ist das jetzt nur auch kundenseitig, also Destination, wo die Anlagen hinkommen, oder macht es für euch vielleicht auch sogar Sinn, beim Betreiber vor Ort zu sein und vielleicht sogar, vielleicht geht es zu weit, aber Käufer und Verkäufer, also Betreiber und Käufer auch zusammenzubringen. Wobei er verlässt sich wahrscheinlich, der Betreiber, auf den Rückbau, dass ordentlich zurückgebaut wird. Käufer verlässt sich dann auf Transportunternehmen, das von A nach B ist ordentlich gebracht wird. Aber ja, mal die Frage, ist für euch da ein Kundenbesuch tatsächlich dann auch beim Betreiber interessant?
Für uns ist es immer von großem Interesse, möglichst viele Parteien eventuell in so einen lokalen Besuch mit zu involvieren. Das ist ja das, was unser Geschäft so komplex macht, das Speditionsgeschäft, weil es so viele interessierte Parteien gibt. Ne? Jeder, ob es der Kunde, der Käufer, ob es der Rückbauer, der Gutachter, wir als Logistiker, es gibt der Dienst beziehungsweise der Fuhrunternehmer, der Reeder. Es gibt unfassbar viele Parteien, die irgendwo ihren Teil dazu beitragen müssen. Und je mehr man von diesen Parteien mit involviert und mit denen auch vor Ort ist, um sich das alles anzuschauen, mit denen live face-to-face gesprochen hat, desto besser. Weil erst dann, ich kann mir das bildlich vorstellen, ne, wenn wir bei einer Windkraftanlage stehen, die zurückgebaut werden soll, und da ist der Rückbauer mit dabei, da ist vielleicht auch der Fuhrunternehmer mit dabei. Jeder betrachtet das ja aus seiner eigenen Brille und sieht seine Herausforderungen. Wenn man dann darüber gesprochen hat, dann kann das nur von Vorteil sein. Also wenn der Rückbauer sagt, guck mal, die und die Möglichkeiten habe ich, hier vorne kann ich es hinstellen, dann sagt der Logistiker, also in dem Fall wir, okay, so und so bräuchte ich, so und so müsste es verpackt sein, damit ich es entsprechend beladen kann. Der Fuhrunternehmer, der dabei ist, der dann sagt, ja, aber Moment, hier kann ich irgendwie mit meinem Schwerlast-LKW überhaupt nicht drehen, ich komme vielleicht überhaupt nicht drauf, der Boden ist halt genug verdichtet oder was auch immer. Das kann man als einzelne Partei überhaupt gar nicht alles bewerkstelligen oder gar nicht alles stemmen, auch gar nicht alles auf dem Schirm haben, ne? Weil es so viele unterschiedliche Facetten gibt, oder so viele Einflussfaktoren gibt, die in so einen Transport oder in so ein Projekt eben mit reinspielen. Deswegen umso wichtiger, dass man wirklich alle an einen Tisch holt, mit denen live face-to-face gesprochen hat, dass jeder sich auch zu Wort melden kann und jeder seine Bedürfnisse spiegeln kann, dass die anderen einfach Bescheid wissen. Ne? Also der vorgelagerte Partner oder die vorgelagerte Partei, die hat die und die Bedürfnisse. Die nachgelagerte Partei hat die und die Bedürfnisse. Und dann wirklich entsprechend darauf eingehen. Da gibt es am Ende keine Missverständnisse und dann wird alles gut.
Herausforderungen. Ich meine, generell Herausforderungen im Spezialtransport sind immer hoch. War so hier so weltpolitisch. Also momentan ist ja viel los hier, Zölle. Und du hast damals in der Corona-Zeit ja auch davon völlig verrückten Rahmenbedingungen auch für deine Branche mal berichtet. Ich habe es ja dann auch so ein bisschen mitbekommen. Ich kann mir das vorstellen, das ist manchmal Himmel und Hölle, ne? Wenn sich irgendwie weltpolitisch oder jetzt mit der Pandemie sich irgendwas verändert, das hat ja dann echt Wahnsinnseinflüsse auf euer Geschäftsmodell. Vielleicht jetzt nicht mehr zurückblicken, Corona ist jetzt irgendwie vorbei, lass uns nach vorne blicken, aber jetzt gibt es ja aktuelle. Welche Herausforderungen siehst du jetzt aktuell heute? Also was, wenn ihr am Montag wieder auf die Arbeit geht, was sind da so eure Themen? Guckt ihr dann auch, was der Trump dann wieder rausposaunt als Beispiel? Vielleicht kannst du dazu was sagen, unabhängig jetzt von der Windforschung, aber vielleicht ja sogar, vielleicht hat es ja Auswirkungen auch auf das Thema Spezialtransport, nochmal andere Auswirkungen als jetzt Standardcontainer.
Ja.
Wie gesagt, oder du hast eben schon gesagt, eine Corona, man könnte jetzt irgendwie 5-6 Stunden darüber philosophieren, was für negative und positive Einflüsse Corona auf unsere Branche gehabt hat oder generell auf das Weltwirtschaftsgeschehen. Aber ich würde an den aktuellen Gegebenheiten, würde ich wie folgt bewerten, ob da jetzt ein verrückter Politiker in die Macht kommt oder ob es kriegerische Auseinandersetzungen gibt, das ist ja schlussendlich alles nichts Neues. Ne? Also man hangelt sich zwar immer so von Jahr zu Jahr und sagt, oh krass, sowas war noch nie da, was machen wir denn jetzt? Aber wenn man ehrlich zu sich selbst ist und so ein bisschen in die Vergangenheit blickt, alles war in dieser Form schon mal irgendwie da. Ne? Und schon immer gab es kriegerische Auseinandersetzungen, schon immer gab es negative Umweltfaktoren oder Umwelteinflüsse. Jede Situation stellt sich anders dar und man muss entsprechend darauf reagieren. Jetzt aktuell für uns in der Seefahrt ein unfassbar großes Thema ist der Suezkanal. Die Houthi-Rebellen, die eine Passage im Suezkanal unmöglich machen. Wir hatten das vor ein paar Jahren schon mal erlebt, als die Ever Given, das große Containerschiff, einfach querstand und nichts vor und nichts zurückging und man dann vor der Herausforderung stand, was machen wir jetzt? Wie kommt unsere Ware jetzt beispielsweise nach Indien, Fernost oder Australien, die eigentlich den Suezkanal passieren müssten? Aber jetzt aktuell an dem Beispiel Houthi-Rebellen war für uns natürlich die Herausforderung, wenn wir jetzt nach Middle East liefern müssten eine Sendung und die muss nach Kuwait oder nach Riyadh oder nach Dammam oder wo auch immer hin. Normalerweise wäre der Weg durch den Suezkanal recht kurz und auch wirtschaftlich. Stattdessen müssen die Reedereien ihre Schiffe jetzt um Kapstadt schicken, was natürlich eine extreme Verlängerung der Laufzeit zur Folge hat, was natürlich höhere Kosten zur Folge hat etc. Und dann haben wir uns irgendwie recht schnell mit unseren Partnern vor Ort, also im Middle East auch, zusammen telefoniert und per WhatsApp dann geschrieben, hier Nachrichten hast du gelesen, scheiße, was machen wir denn jetzt, ne? Genauso war es damals bei der Ever Given, die quer stand. Und dann geht es darum, kurzfristig Lösungen zu erarbeiten, um größeren Schaden auch einfach zu vermeiden, der da eventuell im Raum steht. Und schlussendlich durch diese kurzen Kommunikationswege, die wir haben, konnten wir dann innerhalb von 2 Stunden dem Kunden einen fertigen Lösungsansatz präsentieren. Ne? Und wo man dann mit dem Kunden abklärt, ist das für dich gangbar? Ist das für dich okay, wenn wir das so und so machen? Wir haben jetzt an dem Beispiel beispielsweise den Weg gewählt, einen Hafen früher quasi die Container oder die Sendung zu entladen. Und dann einfach über den Landweg zu fahren. Ne? Also, dass man einfach gar nicht mehr diesen Weg über den Suezkanal nimmt oder beziehungsweise über Kapstadt den längeren Weg nimmt, sondern wirklich dann unkonventionell früher entlädt und das Ganze dann auf einen LKW packt und dann per LKW rüberfährt. Schlussendlich war es genauso bei der Ever Given. Ne? Auch da musste man sich überlegen, wenn mein Container gerade in Hamburg zum Verladen bereitsteht, und man weiß, das Schiff müsste eigentlich den Suezkanal passieren, was jetzt gerade noch durch die Ever Given blockiert wird. Was mache ich mit dem Container? Gehe ich das Risiko ein und lasse den verladen und riskiere, dass der Container dann eventuell stehen bleibt beziehungsweise mit starken Lieferverzögerungen versehen ist, oder wähle ich einen anderen Weg und erarbeite mir eine andere Lösung? Ne? Also man muss wirklich das Weltgeschehen im Auge behalten, man muss kurzfristig agieren, was, ne, wir haben es jetzt schon mehrfach erwähnt, durch so ein Netzwerk erst möglich wird. Da wirklich flexibel und ad hoc reagieren zu können. Aktuell, auch das erreicht uns eigentlich alle Jahre wieder. Wir müssen uns mit Niedrigwasser auf dem Amazonas, habe ich eben ja schon erwähnt, bei dem Propellerprojekt auseinandersetzen. Niedrigwasser auf dem Panama-Kanal etc. All das macht es natürlich schwierig und auch unfassbar komplex. Aber wenn man sich die Möglichkeit offen lässt, kreativ zu sein und flexibel zu sein und individuell auf all diese Gegebenheiten einzugehen, dann wird sich immer eine Lösung finden. Und deswegen, ich betrachte diese Entwicklung weltweit meist eher sorgenfrei. Na, natürlich, Donald Trump ist ein Charakter für sich und sorgt natürlich aktuell für sehr, sehr viel Unruhe. Kriegerische Auseinandersetzungen zwischen Russland und Ukraine tun ihr Übriges dazu bei. Aber schlussendlich ist das all das nichts Neues. Die Situation, die haben einen anderen Namen als vor 4-5 Jahren. Aber am Ende die Situation selbst, die Gegebenheit, mit der man sich auseinandersetzen muss und wo man dann eine entsprechende Lösung erarbeiten muss, ist nahezu identisch mit den letzten Jahren. Und insofern bin ich nicht ganz sorgenfrei, aber ich blicke eigentlich immer recht optimistisch in die Zukunft, weil ich weiß, es wird nichts kommen, was wir nicht schon mal in irgendeiner Form gehabt haben. Und wir haben Lösungen und wir werden Lösungen erarbeiten können, weil wir uns das eben ermöglichen, ne, durch unsere Flexibilität und dass wir keine super krass eingefahrenen Strukturen haben und dementsprechend, ja, immer eine Lösung finden werden.
Ja, das gefällt mir gut, Andreas. Das ist eine schöne, fast eine Frage habe ich noch. Also wir wollen ja nochmal gerne nochmal ein bisschen lachen hier am Schluss in dem Podcast, weil ne, die Welt ist ja nicht nur zum Lachen. Aber wir sind ja beide so drauf, dass wir sagen, komm, wir schütteln uns hier und da mal und da geht es immer irgendwie weiter. Ja, breite Brust, Kopf hoch. Und ich bitte dich nochmal um eine lustige Geschichte. Also ich hatte tatsächlich auch mal einen Logistiker kennengelernt vor 10 oder 12 Jahren, den Thomas. Und der ist auch schon seit Ewigkeiten in der Logistik und hat auch schon viel im Bereich Windkraft auch schon gemacht. Und den hatte ich mal so gefragt, Thomas, erzähl mir mal die verrückteste Geschichte, die du jemals erlebt hast. Und ich fasse es auch nur ganz kurz zusammen. War ein Transport nach Kasachstan. Und den zu kalkulieren, hat er mir auch so glaubwürdig natürlich auch vermittelt. Ist nicht so ganz so einfach, weil du hast es ja vorhin angedeutet, du weißt dann auch nicht, ist da jetzt der Landweg, ist da überhaupt genug Platz für so ein Rotorblatt? Also es ist echt so ganz grob kalkuliert und es ist ja immer Himmel und Hölle, sowas zu kalkulieren. Kann gut gehen, kann auch nicht gut gehen. Am Schluss ist es meist so eine Mischkalkulation, hat er mir so gesagt. So, und dann ist er da nach Kasachstan rübergefahren mit seinen Rotorblättern und da war ein Haus im Weg. Da war ein Haus einfach im Weg, also es vor, ja, war im Weg und die hatten für solche Fälle immer tatsächlich Geldkoffer dabei mit Barem und dann haben die da geklopft an dem Haus, haben gesagt, hier, dein Haus ist im Weg, ne? Wir müssen hier vorbei, weil der Umweg scheinbar Kasachstan hätte dann wahnsinns Zeitverzug und Kosten verursacht und das, ja, da haben sie geklingelt, haben gesagt, hier, dein Haus muss weg und da hat er gesagt, nee, ist mein Haus. Verständlicherweise, und haben sie halt Geldkoffer aufgemacht und haben gesagt, reicht das? Und dann hat er gesagt, muss er erstmal seinen Freund, seinen Bürgermeister fragen. Und der Bürgermeister hat auch erstmal Nein gesagt und dann hat man einen zweiten Geldkoffer dabei. Und dann haben die beiden, waren sich dann einig, Bürgermeister, und dann sind die mit dem Tieflader oder keine Ahnung, was sie da für Geräte haben, einfach über das Haus drüber gefahren, sind weitergefahren. Also sowas ist schon passiert in der Praxis. Ich habe auch nur den Vornamen jetzt gesagt. Manchmal muss man, denke ich mir, dann hier und da auch pragmatisch Dinge lösen. Am Schluss war alles gut und pünktlich und okay. Was waren so aus deiner Vergangenheit, so wo du sagst, hier, das war echt auch ein verrücktes Ding, unabhängig jetzt von Binden, ne?
Ja, es gibt tatsächlich diverse Running Gags, würde ich sie nennen, ne? Also die man so schnell nicht vergisst und die man auch immer wieder ganz gern mit Kollegen dann nochmal sich wieder vor Augen führt. Wenn mein Vater jetzt hier sitzen würde, der könnte ich wahrscheinlich die nächsten 20 Stunden zutexten mit Storys und mit Anekdoten. Was ich tatsächlich, oder was mir jetzt ad hoc einfallen würde, was hier eigentlich auch, was bei uns oben bei den Kollegen eigentlich auch immer ein Running Gag ist. Es gibt ein Verfahren in der Schifffahrt, das nennt sich Cut and Run. Bedeutet, der Kapitän eines Frachtschiffes hat die Macht zu entscheiden, den Lade- und Entladeprozess im Hafen zu unterbrechen bzw. abzubrechen. Warum auch immer, ne? Es gibt verschiedene Gründe und den Hafen entsprechend zu verlassen und die nächste Destination anzufahren. Und so einen Fall hatten wir tatsächlich mal. Es kommt nicht allzu oft vor, aber wir hatten mal so einen Fall. Da lag das Schiff in Hamburg und unser Container, der verladen werden sollte, oder es waren, glaube ich, sogar mehrere Container, die standen schon an der Kaimauer, ne? Da sie waren, jede Sekunde hätten sie eigentlich verladen werden sollen und standen unter dem Portalkran. Und dann kam aber die Meldung, dass auf dem Atlantik ein Sturm aufzieht. Und in dem Moment musste der Kapitän entscheiden, was mache ich? Lasse ich den Ladeprozess weiterlaufen und riskiere, dass ich in den Sturm komme, beziehungsweise vielleicht den Sturm umfahren muss und dadurch eine längere Transitzeit in Kauf nehmen, was für den Reeder natürlich auch mehr kostet am Ende des Tages. Oder breche ich den ganzen Spaß hier ab und düse los und passiere den Atlantik noch vor dem Sturm. Was hat er gemacht? Er ist losgedüst und hat unser Container stehen lassen und hat quasi die Flucht ergriffen, hat seine Transitzeit am Ende einhalten können, alles tutti. Aber wir mussten natürlich unserem Kunden in Brasilien damals dann beichten, dass unser Container halt stehen gelassen wurde, ne? Und quasi um eine Woche verzögert ist. Wir kommen auf dem nächsten Schiff dann. Fand er alles nicht so prickelnd und hat gefragt, ja, warum denn, wieso denn, weshalb denn? Und dann haben wir gesagt, ja, es gab einen Sturm auf dem Atlantik und der Kapitän hat sich dazu entschieden, Cut and Run zu machen und ist losgefahren. Und dann kam irgendwann die Nachricht vom Brasilianer, er wollte mich verarschen, kann doch gar nicht sein. Ich habe gerade auf meine Wetter-App geguckt, bei euch scheint die Sonne in Hamburg. Ihm dann zu erklären, ne, was eigentlich die Hintergründe sind oder wie sich das zusammensetzt, ja, hat ein bisschen gedauert. Aber daran merkt man auch einfach, ne, auch da wieder, wie komplex das alles ist und wie viele Einflussfaktoren es am Ende gibt. Aber es ist eigentlich immer noch ja, eine schöne Anekdote, die wir auch unter Kollegen dann ab und zu mal wieder vortragen, wenn es darum geht, wieso, ihr habt doch schönes Wetter, ich weiß gar nicht, was euer Problem ist.
Ja, und wer hat da jetzt den Deckel bezahlt? Oder keine Ahnung, habt ihr da jetzt Mehrkosten gehabt, oder Rupert?
Ja, in dem Fall gab es auch tatsächlich Mehrkosten, weil die Container nicht planmäßig verladen wurden. Das heißt, sie mussten eingelagert werden und es kostet am Ende Geld. Ne? Also wirklich Lagergeld, die da entstanden sind. Es war überschaubar, es war jetzt nicht dramatisch viel. Aber diese Kosten gehen dann in der Regel zulasten des Frachtzahlers, weil man sagt, höhere Gewalt, da kann weder der Spediteur was dafür, da kann der Agent nichts dafür, da kann der Fuhrunternehmer oder auch der Reeder selbst nichts dafür. Ist natürlich immer so ein bisschen Auslegungssache, je nachdem, welche Partei du fragst. Die wissen dann ganz genau, wer schuld ist, aber es gibt eindeutige Regelungen oder Lieferbedingungen für solche Sachen. Und da ist dann auch genau festgelegt, wer dann solche Kosten zu tragen hat. Und das war in dem Fall eben der Auftraggeber, der Frachtzahler in Brasilien. Ist natürlich super ärgerlich für diese Menschen, kann ich auch vollkommen nachvollziehen, aber das bleibt nicht aus. Ne? Die Welt ist groß und irgendwo ist immer Sturm und irgendwo ist immer Schlichtwetter. Und zu dem Zeitpunkt hat in Hamburg tatsächlich die Sonne geschienen. Das war dann schwer zu erklären, aber ja. Also von solchen Geschichten gibt es noch unfassbar viele, aber ja.
Andreas, vielen Dank für deine Insights, für deine Zeit, vor allem auch für deine Teilnahme an unserem Windenergiemacher-Hub. Mir ist es wichtig, Menschen da an Bord zu haben, ne? Menschen, Ausrufezeichen, die miteinander können, die Prozesse beschleunigen und da gehörst du dazu. Man merkt dir diese Leidenschaft. Ich meine, ich habe es ja gesehen, die Zuhörer haben ja nur gehört, aber ich sehe einfach, wenn du da strahlst über die. Sehr, sehr authentisch. Freue mich auf die nächsten Schritte. Wir fahren ja demnächst auch nach Bremerhaven zusammen auf ein schönes Event, wo es auch um diese Themen wieder geht im Mai. Freue ich mich drauf und darf mich nochmal bei dir herzlich bedanken.
Danke, lieber Bernd. Ich habe zu danken, dass ich hier sein durfte und ein bisschen Input abliefern durfte. Und ja, ich freue mich auf alles, was da noch kommt, um Teil des Netzwerks zu sein. Und ich glaube, es kommen spannende Zeiten auf uns zu.